Die es gibt. Ich bin da bewandert damit und unsere Kinder haben mich selber aufgezogen, auch mit sämtlichen diesen Witzen, und ich kann selber drüber lachen. Kurz zu unserer Person. Wir sind vom Glaubenszentrum in Bad Gandersheim. Meine Frau ist über 30 Jahre im Glaubenszentrum als Mitarbeiterin. Ich kam vor 27 Jahren ins Glaubenszentrum zur Bibelschule. Ich komme aus der Schweiz ursprünglich. Und als ich ein Teenager war, habe ich gesagt, oder der Lehrer in der Schule hat gesagt: Ernst, du bist gut in der Schule, du kannst Englisch lernen. Die zweite Sprache dann, oder wir mussten Französisch lernen und dann noch zweite Fremdsprache Englisch. Ich habe gesagt, nee, ich brauche kein Englisch, ich werde mein Dorf nie verlassen. Ich bin so ein richtiger Schweizer, hinter den Bergen am Kanton Appenzell bin ich groß geworden. Und dann, siehe da, habe ich eine Ausbildung gemacht als Schreiner, und das Erste, was ich nachher gemacht habe, war Englisch lernen. Und dann mit 16 habe ich selber eine Entscheidung für Jesus getroffen, wo ich gesagt habe: Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Ich bin in der evangelischen Landeskirche groß geworden. Und da war das nicht so, dass man eine persönliche Beziehung haben sollte. Aber ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Da habe ich gesehen, wir brauchen diese persönliche Beziehung zu Jesus. Und ich habe Jesus eingeladen. Und seitdem bin ich unterwegs im Abenteuer mit dem Herrn. Und dann mit 26 bin ich zur Bibelschule gekommen. Und da ging das Abenteuer weltweit los. Überall hin. Einsätze, die wir gemacht haben, und mittlerweile sind wir fast jedes Jahr irgendwo im Ausland unterwegs, wo wir Dienste machen, und gerade auch für Familien und ganz besonders für Kinder. Und das ist richtig toll. Also geh aufrichtig und ernsthaft mit dem Herrn und du erlebst Abenteuer noch und nöcher, und er nimmt dich mit hinein, weil wir dienen keinem langweiligen Gott, sondern einem fantastischen Gott. Amen? Amen. Habt ihr das auch erlebt? Also du kannst Abenteuer erleben mit Gott. So, ne? Das ist das Beste, was wir erleben dürfen. Ja, mittlerweile sind wir 23 Jahre, 11 Monate und 7 Tage verheiratet. Also bald haben wir Jubiläum, 25 Jahre, zuerst noch 24, aber dann 25 Jahre, wo wir verheiratet sind. Ist doch jemand länger verheiratet von euch hier drin? Über? Ja? Wie lange schon? Über 30 Jahre. Also wenn wir dann nicht weiter wissen, dann kommen wir zu dir und fragen dich um Hilfe. Ja, wer von euch ist verheiratet hier drin? Wer ist noch nicht verheiratet und kommt einfach und will sich da schon mal umschauen? So. Ja? Irgendjemand? Nee? So, ne? Ja, wir haben ja eine Elternkonferenz hier. Toll, dass ihr alle da seid. Wer von euch hat Kinder? Ja? Wir haben auch Kinder, wir wissen, wie das ist. Und in dieser Woche, an diesem Wochenende wollen wir zusammen unterwegs sein. Wir haben nicht alle Antworten, wir haben, glaube ich, mehr Fragen als Antworten, aber ein paar Antworten, was wir gefunden haben in dieser Zeit, das wollen wir einfach mit euch zusammen dann an diesem Wochenende angucken. Und wir freuen uns, auf dieser Reise zu sein, als Eltern gemeinsam unterwegs zu sein. Und wir nehmen euch einfach mit hinein in dieses Abenteuer Familie, was manchmal durchaus positiv ist, aber sehr oft eben auch herausfordernd, oder? Sind wir doch ehrlich, ne? Ist doch manchmal wirklich, und da brauchen wir wirklich die Hilfe unseres Herrn. Und ich glaube, das hat er auch so gewollt, dass wir abhängig bleiben von ihm. Ja, das war das Erste. Was macht mein Glaubenszentrum über all die Jahre? 17 Jahre durfte ich mit in der Leiterschaft sein von der ganzen Bibelschule. Wir haben so ein Team gehabt, Teamleiterschaft. Und in dieser Zeit haben wir diesen ganzen Bereich Kinder, Jugend, Familie geleitet dann, wo wir alle Bibelschüler dann, auch die Familien, wir sind eine Familienbibelschule, wo ganze Familien kommen dürfen. Jetzt gerade hat sich heute eine Familie vorgestellt mit 5 Kindern, die wollen zur Bibelschule kommen. Wir haben alles zusammen etwa 30 Familien, die auf dem Gelände leben, etwa 70 Kinder, die auf dem Gelände sind, also jede Menge haben wir zu tun gehabt, und Teenager, und das war so unsere Aufgabe über all diese Jahre. Und jetzt, letzten Herbst haben wir angefangen, ein neues Modul zu starten. Wir nennen das Kids Ministry Training School. Unser Herz schlägt für Ausbildung auch von Kindermitarbeitern, weil Gemeinden brauchen starke Kindermitarbeiter, wo die Kinder begeistert werden von den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter begeistert sind von Jesus. Und das wollen wir sehen, dass es mehr wird. Und jetzt auch das Team, das da ist, das ist Kids Ministry Training School von diesem Jahr und schon vom nächsten Jahr. Und wir hoffen, dass sie eure Kinder begeistern werden für Jesus. Und das ist unser Herz, einfach Jesus weiterzugeben, auch zu den Kindern. So, meine Familie oder unsere Familie wird meine Frau vorstellen. Mein lieber Schatz, jetzt darfst du. Ja, ein Wort zu meiner Frau. Ich weiß, dass du das kannst. Aber meine Frau, das ist die beste Frau, die Gott mir geschenkt hat. Sie ist mein stärkster Trainer oder Coach, aber auch mein größter Kritiker. So, ne? Und beides in einer Person. Und ich glaube, wir Männer brauchen das manchmal. Und Gott wusste, was ich brauche. Und deshalb hat er mir eine tolle Frau geschenkt, die beste, die es überhaupt gibt. Ich kam als Bibelschüler auf die Bibelschule. Und sie war bereits Mitarbeiterin. Und in der Bibelschule ist es nicht erlaubt, eine Beziehung anzufangen im ersten Jahr. Damals noch im zweiten Jahr nicht. Also wir wollen nicht, dass junge Männer kommen und nur die Frauen ausgucken, sondern sie sollen zur Bibelschule kommen und Jesus begegnen. Und dann, wie es der Herr gemacht hat, zwischen der Bibelschulzeit, zwischen dem ersten und zweiten Schuljahr, haben wir uns kennengelernt. Und ich habe sie dann immer gesehen und sie war die geistlichste Frau auf der Bibelschule. Da habe ich gesagt, das wird meine Frau werden. So, ne?
So ist es. So ist es. Ja, gerne. Gerne. Kein Problem. Ja, klar. Macht, wie ihr das am besten habt. Genau. Super, mein Schatz. Hast du toll gemacht. Genau. Ich bin die Doris. Er hat sich vorgestellt. Ich stelle mich auch mal ganz kurz vor, bevor ich dann unsere Familie vorstelle. Ich bin das fünfte von 8 Kindern, komme aus einer Großfamilie. Meine Eltern waren 30 Jahre verheiratet. Dann starb meine Mama. Und der Jüngste war 7 Jahre, als meine Mama starb. Und ich habe dann den Jüngsten zu mir genommen als ledige Frau und habe ihn erzogen für 10 Jahre. Zwischendrin habe ich meinen Mann kennengelernt nach 5 Jahren. Also ich war alleinerziehende Mutter, mehr oder weniger Schwester. So. Warum? Weil ich ein Herz und weil Gott mir gezeigt hat, Kinder sind ihm total wichtig. Und eigentlich wollte ich immer die tausende Kinder erreichen. Und Gott hat gesagt, fang mit einem an. So. Und ich habe wirklich, Gott hat mir wirklich gezeigt, eine Sicht, die er hat für Kinder. Und ja, dann habe ich mit einem Kind angefangen, mit meinem Bruder, und habe echt gesehen, wow, wie wichtig und wertvoll Gott Kinder sind. Und genau, dann bin ich zur Bibel, ich habe Krankenschwester, Arzthelferin, Krankenschwester, OP-Schwester gelernt, habe auch drin gearbeitet und bin dann Mitte 20 zur Bibelschule gegangen, weil ich einfach eine Sehnsucht hatte, Gott besser kennenzulernen und mehr und intensiver kennenzulernen. Und ich habe gedacht, meine Zeit, wenn ich für meinen Beruf 5 Jahre brauche, bis ich endlich werde, was ich werden wollte, dann ist es auch wichtig, hey, eine Zeit zu nehmen, Gott kennenzulernen auf eine intensive Art und Weise, weil mein ganzes Leben baut darauf auf diese Beziehung zu Gott. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar, denn in dieser Zeit, wo ich Gott näher kennenlernte, durch sein Wort, obwohl ich dachte immer, ich kenne die Bibel, aber da habe ich gemerkt, ich kenne Gottes Wort überhaupt nicht. Vor allen Dingen diese lebendige Beziehung zu ihm, so intensiv und ihn besser kennenlernen, habe ich gemerkt, mein Leben hat sich wirklich verändert, wo ein Vertrauen zu Gottes Wort da ist. Und ich bin sehr dankbar für diese Bibelschulzeit, 2 Jahre. Und danach ist meine Mutter gestorben. Das war für mich ein Hammerschlag, weil meine Mutter war meine beste Freundin, habe ich immer gesagt. Ich habe 5 Brüder, 2 Schwestern, aber irgendwie so, ich habe eine ganz enge Beziehung zu meiner Mama gehabt. Und ich habe gemerkt, mich hätte das umgehauen, wenn ich nicht Gott gekannt hätte und dieses Vertrauen auf ihn gehabt hätte. So, Gott hat wirklich Gnade geschenkt. Ich konnte ihn kennenlernen und ich merke so, durch diese Beziehung zu Gott persönlich, merke ich, mein Leben hat ein ganz anderes Fundament. Sachen, die wir erleben alle Höhen und Tiefen, auch Tod, Verlust, Krankheit und. Erleben wir alle irgendwo oder in der Familie. Also ein paar Jahre später ist auch mein Vater sehr früh gestorben. Meine Mutter war nur 53, mein Vater war 58. Und ich habe gemerkt, wow, wenn auch Erschütterungen kommen, aber wenn wir ein Fundament haben, das macht einfach was aus. Und das hat mir mega, mega geholfen durch Höhen und Tiefen in unserem Leben. Genau, und in dieser Zeit dann, wie gesagt, wie Ernst schon gesagt hat, habe ich Ernst kennengelernt und ich habe früher gedacht, Ehe wäre nicht möglich. Ich wollte auch nie heiraten, weil ich kein Vorbild hatte. Aber darüber kommen wir später noch zu sprechen. So generell, was für Vorbilder haben wir? Wie prägt uns das auch vielleicht ein Stück? Aber ich habe gesehen, wow, wenn wir nach Gottes Wort leben, handeln, er verändert unser Leben. Er gibt uns seine Sicht, er gibt uns Hoffnung und Perspektive, einfach auch Ehe zu leben, wie es Gott gefällt. Und das ist echt krass. So, das dürfen wir erleben. So, wir haben vor vielen Jahren, 92, 93, uns kennengelernt, 95 geheiratet. Benjamin, könntest du mal bitte die Folie machen? Genau, und wir haben 4 Kinder. Da sind sie. Da kannst du Licht vielleicht kurz mal ausmachen. Und zwar vorne rechts ist unsere Tochter Rahel. Die sind 22, 21, 20, unsere 3 leiblichen Töchter. Rahel lebt jetzt hier in Gießen. Also nicht weit von uns. Die werden wir am Sonntag sehen. Vielleicht kommt sie auch hierher, wenn sie es schafft. Aber sie geht sonst dort in die Gemeinde auch. Die hat nach dem Abi, also unsere sind alle mit 18 ausgezogen, muss dazu sagen. Ich habe gedacht, oh Mann, 18 Jahre haben wir nur die Kinder. Das ist eine kurze Zeit, wirklich eine kurze Zeit. Sie ist danach nach Ohio gegangen, hat dort ein FSJ gemacht in einer christlichen Kita bei den Mennoniten, ist über die CD, also christliche Dienste, dort reingekommen. Und ich kann wirklich sagen, dieses eine Jahr hat ihr Leben auch im Glauben nochmal stark gemacht. Das war richtig gut. Und jetzt ist sie Diätassistentin, macht dieses Jahr ihren Abschluss. Und liebt Jesus und folgt ihm nach, kann ich echt sagen. Die zweite Tochter daneben, das ist unsere Hannah. Genau, die ist 21 Jahre. Die ist nach dem Abi erstmal nach New York gegangen zu Bill Wilson. Kennt ihr das? Ist die größte Kinderdienst der Welt. Metro Ministry hat dort gearbeitet, 3,5 Monate. Man macht dort so ein Volontärjahr oder Monate. Danach nach Hawaii zur Jugend mit einer Mission. Dann nach Uganda für 8 Monate. Dort zu Vision for Africa, hat dort den Kindern gedient. Ja, also die ist 2 Jahre wirklich erstmal in aller Welt gewesen und hat sich jetzt gesettelt. Letztes Jahr im September ist sie angekommen in Marburg, lebt und arbeitet dort jetzt und macht eine Ausbildung als Ergotherapeutin. Liebt Jesus und folgt ihm nach. Die andere Tochter da oben, das ist die Jessica, die ist gerade 20 geworden. Ihren Geburtstag durften wir, glaube ich, nur 10-mal feiern. Seitdem sind wir 10 Jahre immer wieder mal getrennt oder auf anderen Kontinenten. Die ist im Augenblick, sie schläft, hat es morgens 4 Uhr, steht bald auf. Wir sind Papua-Neuguinea gerade. Sie ist eigentlich in Australien, macht dort die DTS, hat sie gemacht. Kennt ihr das? Kennt ihr Jugend mit einer Mission? Genau, hat die Jüngerschaftsschule gemacht, kam letztes Jahr im Januar zurück, auch nach dem Abi. Und hat einen Tag später kam sie zu uns und hat gesagt, Papa, Mama, was sagt ihr, wenn ich euch sagen würde, Gott hat zu mir gesprochen oder ich habe den Eindruck, nach Australien zu gehen für 2 Jahre. Sie war 18. Puh, tief Luft holen. Und wir haben gesagt, wenn Gott das hat und will, dann ja, dann go for it. So, sie macht jetzt für 2 Jahre die Mitarbeit, also ist als Mitarbeiterin dort bei Jugend mit einer Mission und kommt mega in alle Welt rum. Macht jetzt gerade Papua-Neuguinea 4 Wochen Einsatz mit dem Team. Sie leitet das Team mit 20 Jahren, hat einen Co-Leiter, der ist auch so alt wie sie, 20, noch nicht so lange gläubig. Dann geht sie 4 Wochen auf die Philippinen. Sie war 4 Wochen Uganda, dann 4 Wochen Nepal. Reached the unreached. Also sie macht immer 5 Monate Modus, 3 Monate Ausbildung mit und dann 2 Monate Einsatz mit den Schülern. So, das ist gerade ihr Leben. Ist mega herausfordernd für mich. No, als Mutter. Also ich finde das nicht so einfach. Ich denke wirklich Tag und Nacht an sie, aber ich bin glücklich, wir sind glücklich, weil wir wissen, sie ist in Gottes Plan. Sie geht mit Jesus und liebt ihn, folgt ihm nach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt keine größere Freude als Mama und Papa, die wir Jesus lieben, zu sehen, wow, die Kinder gehen die Wege mit Jesus. Genau, dann haben wir noch eine kleine Maus da, die Mariella, die ist gerade 13 geworden. Die haben wir vor 7,5 Jahren aufgenommen in unsere Familie. Sie lebt bei uns, sie ist unsere Tochter, sagen wir. Sie ist Pflegetochter, aber sie bleibt bei uns, bis sie dann auf eigenen Beinen steht. Genau, wir lieben sie und wir sind echt dankbar für Familie. Und wie gesagt, es ist nicht einfach immer, auch Kinder zu erziehen. Wir kennen auch sämtliche Phasen auf und ab. Aber wir glauben wirklich auch, so ist es wichtig, dass wir uns auf Gottes Wort stellen. Unsere Kinder in den Wegen Gottes erziehen und Gott wird Gnade geben und dass sie mit Jesus gehen. Es ist alles Gnade, finde ich, wirklich Gnade auch. Aber ich sage immer, die größte Herausforderung, ich habe vorher, Also ich habe ihn erst mit 30, ich war 30, als ich meinen Mann kennenlernte, Ernst kennenlernte. Vorher war ich ledig die ganze Zeit und habe geglaubt, dass Gott mir den besten Mann zum besten Zeitpunkt am besten Ort geben wird für mich. So, das hat er auch gemacht. So, ich habe alles Mögliche durch, so auch ledig sein und so, aber ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, hey, jetzt in dem Zeitpunkt, wo du jetzt bist, mit Kinder, ohne Kinder, verheiratet, noch nicht verheiratet, wie auch immer, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dankbar zu sein, Gott kennenzulernen und immer wieder zu vertrauen, hey, Gott führt mich Schritt für Schritt. Und lerne das, was du jetzt zu lernen hast, Gott zu vertrauen in der Situation, mit ihm zu gehen und er wird euch führen, auch als Familie. Und auch als Ehepaar, wenn ihr noch keine Kinder habt. Gibt es hier Ehepaare ohne Kinder? Bis jetzt noch keine? Ich finde das richtig super, dass ihr da seid. Richtig super. Weil, ich muss wirklich sagen, wir haben auch vorher, wir haben uns ganz viel schlau gemacht über Sachen. Kinder, auch Ehe stark machen. Morgen früh ist das Thema starke Ehen, starke Familien. Morgen werden wir speziell über Ehe sprechen, starke Ehen, weil die Grundlage, auch was der Patrick so schön gesagt hat, wenn unsere Gesellschaft die kleinste Einheit der Gesellschaft ist, eine starke Ehe, dann starke Familien und wir sehen, hey, unsere Ehen im Augenblick im Land, wie sieht's aus? Nicht so goldig, aber leider auch oft in Gemeinde nicht so goldig, stimmt's? Und so deshalb richtig gut, dass ihr hier seid, um zu lernen, aber auch über Kindererziehung. Wir haben uns vorher schon ganz viel schlau gemacht. Was heißt ganz viel? Wir haben uns viel darüber unterhalten, wie wollen wir unsere Kinder erziehen, wenn wir mal Kinder haben. Also ich wollte immer 10 Kinder, Ernst wollte, weiß ich nicht. Und jetzt haben wir 4, bitte? Er wollte weniger, genau. Aber wir haben halt viel mit Kindern zu tun, ganz viel. Unser Herz schlägt wirklich für Kinder, Kinder in die Wege Gottes auch zu lernen, zu führen, genau. Und deshalb freuen wir uns, dass ihr auch da seid und dass wir miteinander einen Weg auch an diesem Wochenende gehen können.
So, wir wechseln uns immer wieder ab. Heute Abend wollen wir es ein bisschen kurzweilig machen. Ihr habt ja alle schon eine anstrengende Woche hinter euch und am Freitagabend noch sitzen hier und dann zuhören ist manchmal wirklich anstrengend. Und dann soll es nicht nur so ein ernster Vortrag sein, sondern ihr sollt etwas mitnehmen können. Also wir werden ein bisschen arbeiten, aber auch eben auch ein bisschen Freude dabei haben. Das dürfen wir doch auch, oder? Als Volk Gottes dürfen wir doch Freude haben, oder? Bei allem Ernst oder wie auch immer. Ja, eine Bibelstelle, die ich euch mitgeben wollte, ist gleich zu Beginn aus Josua 24, Vers 15. Die kennt ihr alle. Der Josua, der war dann nachher beauftragt, das Land einzunehmen. Und nachher hat er gesagt, egal wie ihr euch entscheidet und diese prägenden Worten. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und er legt das dem Volk Israel vor und sagt, egal, wenn ihr auch den Götter und den Götzen dienst, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und Josua und auch Kaleb, das sind für mich richtige Vorbilder, weil sie einfach gesagt haben, wir haben eine Entscheidung getroffen und dafür gehen wir. Und ich glaube, als Familie und als Väter und als Mütter müssen wir manchmal wirklich eine Entscheidung treffen. Nee, ich bleibe dran an diesen Verheißungen Gottes. Und wenn ich so, ich komme aus der Schweiz und früher habe ich sehr viel Volksmusik gehört, Schweizer Volksmusik und Schlager und so. Und habe dann all die Schnulzen gehört, wo da gesungen ist, über Liebe und all das Gedönse, was da gesungen wird. Und manchmal, wow, das tat mir richtig weh, weil einfach Liebe so dargestellt worden ist, ach, ist alles so rosarot und Gefühlsduselei. Und ich glaube auch heute, die Prägung von Liebe ist oftmals, man muss es fühlen. Und ich habe dann immer gesagt, nee, Liebe ist eine eiskalte Entscheidung. Du musst dich entscheiden, dafür zu lieben. Ich weiß nicht, ob du jeden Morgen und jeden Tag 24 Stunden total verliebt bist mit dem Ehepartner und das nach 24, 25 Jahren. Manchmal sind es herausfordernde Zeiten, wenn du merkst, dein Partner ist ganz unterschiedlich und tickt ganz anders als du und vor allem macht nicht das, was du eigentlich willst, dass er macht. Und dann ist es eine Entscheidung, sagt, ich habe mich entschieden. Und der Josua, der sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich glaube, das ist die Basis auch für uns als Christen, zu sagen, wir dienen dem Herrn. Komme, was kommen mag, und wir haben uns entschieden dazu. Und die andere Bibelstelle, die haben wir schon gesungen, heute Abend. Alle haben schön mitgesungen. Und manchmal wissen wir gar nicht, dass es ja in der Bibel steht, was wir singen. Aber tatsächlich, das ist die Stelle aus Epheser 3, wo wir gesungen haben, dass Gott wirklich gut ist und dass er ein guter Vater ist. Epheser 3, Vers 14, was heißt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt ist. Das sagt Paulus. Und er sagt demütig, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft genannt wird. Und das ist so toll, dass wir einen Vater im Himmel haben. Wisst ihr, wir haben nicht einen Tyrannen, nicht einen Herrscher, sondern wir haben einen Vater. Und wir als Eltern dürfen zu diesem Vater, von dem alle Vaterschaft kommt, immer wieder kommen. Und im Verlauf dieser Tage erzählen wir einfach auch von dem, wie wir Gott als Vater erlebt haben. Und ich glaube, jeder von uns darf Gott als diesen Vater erleben, der es gut meint mit jedem Einzelnen von uns. Und da heißt es ja nachher, das ist ja ein Gebet, das der Paulus den Ephesern gibt. Und dann heißt es da, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft zu, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Wer von euch braucht manchmal Kraft in der Kindererziehung? Sehr viel Kraft, überfließende Kraft. So, ne? Und ich glaube, wir brauchen das, aber von wem können wir sie abholen? Er gebe euch nach der Kraft an inwendigen Menschen. Wisst ihr, nicht aufgesetzte Kraft von außen, so antrainiert die Muckis, so, sondern innerlich, wo Power da ist, wo Kraft da ist, dass wir unsere Aufgabe als Eltern auch gut leisten können. Und das sind manchmal Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Gott möchte uns das geben. Da heißt es, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und wiederum gewurzelt und gegründet in dieser Liebe. Der Kitt auch in der Familie soll nicht ein Gesetz sein, Regeln, die wir aufgestellt haben, sondern Liebe, wo wir einander diese Liebe schenken können. Und Familie lebt von dem, dass wir den anderen beschenken können und die Kinder damit hineinnehmen können. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge und Höhe und Tiefe ist. Nicht nur dreidimensional, sondern vierdimensional. Das ist göttlich. Wir haben hier die dreidimensionale Wirklichkeit, aber bei Gott gibt es die vierte Dimension. Ich weiß nicht, wie das räumlich zu verstehen ist, aber bei Gott ist es möglich. Vierte Dimension, ne? Eben das im Geist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich glaube, als Eltern brauchen wir immer wieder, dass wir bei der Quelle sind, angeschlossen bei Gott, bei der himmlischen Quelle, dass wir aufgetankt sind. Wenn dein Tank leer ist, und dann kommen die Kinder und zapfen noch deinen leeren Tank an, wo nichts mehr drin ist. Das ist katastrophal. Da ist nichts mehr drin und du gehst auch wortwörtlich auf den Felgen. Platten, Reifen und dann musst du noch was geben. Da gibt's nichts anderes. Zurück zur Quelle, schnell auffüllen lassen. Ne? Und wir haben ja, überall ist, heute ist Instant, muss alles schnell gehen. Und Gott gibt manchmal so eine Instant-Füllung. Aber er will, dass wir wirklich Zeit haben, bei ihm aufzutanken und von ihm uns wirklich auch beschenken zu lassen. Und dann haben wir die Liebe und können das weitergeben. Aus der Fülle heraus können wir nachher weitergeben. Und dann macht Familie Freude bei allen Herausforderungen, weil Gott unser Vater ist und er uns hilft in dieser Situation. Am heutigen Abend werden wir 6 Punkte durchgehen. So, wir hoffen, dass wir durch sind dann rechtzeitig und wir werden euch ein bisschen reinnehmen, dass ihr auch untereinander ein bisschen interaktiv dann redet, wie habt ihr das, wie seht ihr euch, vielleicht auch mal prüft, okay, wie sieht's da aus. Und zwar hangeln wir uns eigentlich an einer Studie lang, wo ein Doktor eine Studie, Langzeitstudie gemacht hat und ich glaube, das sind 18.000 Familien, die er untersucht hat und zwar über 27 Nationen hinweg und das über 25 Jahre. Und er hat geguckt, was macht eine starke Familie aus? Und er hat es genannt Säulen einer starken Familie. Was sind Säulen einer starken Familie? Und das ist international, also ist jetzt nicht nur auf irgendwo ein kleines Dorf in Niedersachsen begrenzt, sondern weltweit, wo er gesagt hat, wir wollen sehen, was macht eine starke Familie aus? Und ich glaube, da können wir einiges nehmen aus dem heraus und mal gucken, was sind die Stärken, die es vielleicht wir haben und wie sind unsere Stärken da ausgebaut? Und den ersten Punkt, das wird gleich meine Frau übernehmen.
Ja. Genau, wir haben hier für euch auch Unterlagen. Vielleicht gebt ihr die einfach mal durch. Das sind zwei Blätter. Erst das eine und dann kommt nochmal ein Schwung. Das sind die zweiten Blätter. Genau.
Ja. Das zweite kriegt ihr, wenn es soweit ist, beim vierten Punkt. Ne? Die ersten drei.
Ihr könnt gerne gleich mitschreiben, was einfüllen. Genau. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar hat man festgestellt aus dieser Studie, es geht um Zeit. Starke Familien verbringen gerne Zeit miteinander. Okay. Kennt ihr diesen Ausspruch? Ich habe keine Zeit. Kennt ihr den? Wer von euch, jetzt ganz ehrlich, wer von euch hat den schon gesagt? Ich denke jeder, oder? Ich habe den auch öfters mal gesagt, bis mir aufgefallen ist, eigentlich Quatsch. Jeder von uns bekommt gleich viel Zeit geschenkt, nämlich 24 Stunden am Tag. Stimmt's? Jeder hat 24 Stunden. Die Frage ist, was mache ich mit der Zeit? Wo setze ich Prioritäten? Und wenn wir uns das genau angucken, das, was dir wichtig ist, dafür hast du Zeit. Stimmt's? Als die Fußball-WM war und Deutschland gewonnen hat, wisst ihr noch? 2014 war das, ne? Ja, glaube ich. WM 2014, hier die Fußballer. Ja? Gut, danke. 2014. Ich habe gestaunt, so viele Menschen haben so viel Zeit vor dem Fernseher. Fußball ist wichtig, also hat man Zeit dafür. Ein Hobby, was du hast, die Männer, die fischen gehen, angeln gehen und so weiter, wie viele Stunden können die Zeit verbringen? Oder die Mädels mit den Haaren, ich habe gerade mit einer gesprochen, die hat 6 Stunden Zeit gebraucht, um sich die Locken wieder rauszumachen. Und, das braucht Zeit. So, was dir wichtig ist, dafür hast du Zeit. Und ihr Lieben, wenn wir Beziehung, einmal Ehe sehen, dafür braucht es Zeit. Stimmt? In deine Ehe hinein zu investieren braucht Zeit. Und ich kann euch eins sagen, auch wenn du lange verheiratet bist, du brauchst immer noch Zeit miteinander. Und das hört nicht auf. Beziehung ist Arbeit. Wenn du Kinder hast, das braucht Zeit. Und glaube nicht, ein Jahr und alles ist vorbei. Die Kinder ziehen sich alleine groß, sondern es braucht Zeit. Du musst Zeit investieren in Beziehung. Und die Frage ist, was ist dir wichtig? Und ihr Lieben, wenn Gott uns Kinder schenkt, dann vertraut er sie uns an. Und ich weiß noch, als unsere erste Tochter, als Rahel geboren worden ist, ich werde das nie vergessen, am 12.10.96, nachmittags um 2:30, als sie auf dem Arm war, Ernst war dabei, Halleluja, toll, dass heute die Männer bei den Geburten dabei sein dürfen, ist richtig cool. Ich habe geweint, oder wir haben geweint vor Freude. Die Hebamme war so überwältigt, die hat mitgeweint. Wirklich war, und danach war sie auch, sie wollte auch ein Kind, das war dann ihr erstes Kind, weil vorher wollte sie keine, war auch interessant. In dem Augenblick, als unsere erste Tochter auf den Arm war, haben wir uns entschieden, haben gesagt, Gott, du vertraust uns ein Kind an. Was für ein Vertrauen hast du zu uns, dass du uns so ein kleines, hilfloses Wesen anvertraust. Das Hammergefühl. Also ich weiß, ich habe geheult vor Freude. Ich fand das so krass. Gott vertraut mir Leben an. Aber ich habe auch gesagt, Gott, du vertraust sie mir an und wir wollen sie erziehen. Wir, Papa und Mama, nicht der Staat, Wir wollen sie erziehen in deinen Wegen, weil du vertraust sie ja uns an. Wir wollen sie erziehen in deinen Wegen und du gibst uns nur ein paar Jahre. Obwohl, ihr habt gemerkt, unsere Kinder sind nur 14 und 15 Monate auseinander. Also die sind jetzt 22, 21, 20, sehr eng, unsere leiblichen Töchter. Und das war sehr eng, aber Gott vertraut sie uns an für eine gewisse Zeit. Und wir wollen verantwortungsbewusst damit umgehen. Und wir haben uns entschieden, haben gesagt, wir wollen alles in sie hinein investieren, Zeit für sie haben. Und ich möchte an dieser Stelle etwas sagen zur Mutterschaft. Wir werden morgen, wird Ernst ausführlich noch was darüber sagen. Ihr Lieben, es gibt heute ein Gesetz, das nennt sich Kinderförderungsgesetz, wo dein Kind mit einem Jahr, wo es gefördert wird in eine Kita. Ihr Lieben, hallo, Glocken sollten läuten. Gott vertraut uns als Vater und Mutter die Kinder an, damit wir sie erziehen und nicht dem Staat abgeben. Und glaube doch nicht der Lüge, dass du als Mama nicht fähig bist, dein Kind zu erziehen. Das ist völlige Lüge. Gott vertraut dir die Kinder an, damit du sie erziehen kannst. Und 5. Mose 6, 4 bis 7, wir werden die Tage noch mehr darüber hören. Es heißt, dass wir, könnt ihr euch mal aufschreiben, 5. Mose 6, 4 bis 7, das ist eine Stelle, die müssen wir auswendig können. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, du als Mama, Papa und so weiter und dann sollst du das deinen Kindern einschärfen. Das, was in deinem Herzen ist. Wann sollst du es einschärfen? Am Morgen, wenn du aufstehst, wenn du um den Tisch sitzt und wenn du dich abends hinlegst und auf dem ganzen Wege. Das heißt, wir dürfen unsere Kinder erziehen. Das ist echt ein Privileg. Und wir sollten wachsam sein in dieser Zeit, unsere Kinder nicht mit einem Jahr schon in der Kita weggeben, wenn es nicht ist. Es gibt Ausnahmen, ganz sicher, wenn eine Mutter alleinerziehend ist oder dies und das, aber Gott vertraut uns die Kinder an. Und das braucht Zeit. Wir brauchen Zeit für die Kinder. Und Mutterschaft ist etwas, was Gott uns gegeben hat, als Mütter auch. Gott hat uns nicht umsonst so geschaffen. Wir tragen die Kinder aus, wir stillen die Kinder und wir dürfen und sollen für unsere Kinder da sein. Und die ersten 3 Jahre, geschieht Bindung. Und Bindung kommt vor Bildung. Das heißt, das Kind, wenn es gesund aufwächst, es braucht die ersten 3 Jahre Papa und Mama. Deshalb hat Gott das so gemacht, Papa und Mama, um eine Bindung zum Kind zu haben, damit es hinterher auch bindungsfähig ist. Und ihr Lieben, wir haben über all die Jahre, wir haben zu tun mit Kindern, die keine Bindung mehr gehabt haben. Und die sind wirklich ein Stück weit kaputt gemacht worden, weil sie später auch keine Bindung zu einem Partner und auch zu anderen Leuten eingehen können. Wir haben damit zu tun, hautnah. So von daher Zeit. Eine Familie verbringt Zeit miteinander. Und auch als Familie brauchst du Zeit miteinander. Je mehr Qualitätszeit in großer Quantität steht hier, je mehr Aufmerksamkeit du deinem Kind aus freien Stücken gibst, und das ist gerade auch bei kleinen Kindern, viele von euch haben kleine Kinder, gesehen 9 Monate alt und. Wenn du deinem Kind die Aufmerksamkeit aus freien Stücken gibst, desto weniger muss es später darum quengeln. Und ich weiß, also unsere Älteste war 2,5 Jahre, da hatte ich 3 kleine Kinder und ich war Tag und Nacht mit den Kindern zugange. Ernst hat gearbeitet und am Abend, wenn er 6, 7 von der Arbeit kam, ich war alleine mit denen, ich habe keine Mutter, Schwiegermutter oder irgendwie Hilfe gehabt. Und ich weiß, was das heißt, ich weiß, wie herausfordernd das ist, aber ich habe gesagt, ich möchte alles, was ich kann und habe, wirklich in sie hinein investieren, mit Gottes Kraft und Hilfe. Und immer wenn Ernst da war, war der volle Pulle mit dabei und hat mitgeholfen und das ist richtig gut. Aber die Kinder, du kannst den ganzen Tag mit denen zusammen sein. Und ich weiß, einmal eine Tochter hat gesagt, die war den ganzen Tag so um mich herum. Ich habe im Haushalt und da und alles gemacht. Und am Abend hat sie zu mir gesagt, Mama, du hattest gar keine Zeit. Ich habe gesagt, was? Ich war doch den ganzen Tag mit dir zusammen. Ja, aber mir ist aufgefallen, ich hatte nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit mit ihr. Ob du das Kind nur um dich herum hast oder ob du Zeit nimmst zum Hinsetzen und Spielen mit deinem Kind. Gerade wenn es so klein ist, braucht es Zeit, wo du selber mit deinem Kind spielst, wo du gemeinsame Zeiten mit ihm verbringst. Du hast das hingemacht, genau. Wo du aktiv Zeit mit deinem Kind verbringst. Spielst, wenn es älter wird, Iglo im Garten baust. auf den, was weiß ich, Wanderungen machst, wenn es größer wird, aber einfach, wo du Zeit zusammen mit deinem Kind hast. Und diese Zeiten prägen das Kind. Als Mutter habe ich mir vorgenommen, ich will alles, was ich habe, will ich in mein Kind hinein und in unsere Kinder hinein investieren, wo ich mit den Kindern backe, koche, wo sie lernen zu bügeln, wo sie lernen, selber zu backen, wo sie lernen, einfach Sachen im Haushalt zu machen, wo sie lernen, wo ich ihnen das beibringe, schwimmen zu gehen oder wir das beibringen als Eltern, wo wir sagen, nö, wir haben uns vorgenommen, wir wollen sie nicht im Schwimmkurs bringen, weil wir können selber schwimmen, also können wir ihnen es beibringen. Oder Ernst kann Skifahren, also wollen wir es ihnen selber beibringen, nicht einen Skikurs unbedingt. So Sachen, die wir selber können, und das alles braucht Zeit. Stimmt's? Und auch Zeiten zu haben miteinander, auch unproduktive Zeiten, ich sage jetzt mal unproduktiv, wo ihr einfach Spaß habt miteinander, aber auch wo du eins zu eins mit deinem Kind die Zeit nimmst. Genau, vielleicht wollt ihr gerade mal 2 Minuten Zeit nehmen als Ehepaar, wenn ihr da seid und ihr habt da die Frage, habt ihr? Auf eure Unterlage. Seid ihr als Paar, wo ihr als Paar seid, nehmt doch einfach mal die Zeit. Wie ist unsere Stärke auf einer Skala von 1 bis 10? Wie können wir diese Stärke ausbauen? Wo habt ihr schon Zeit und wo kann es noch mehr ausgebaut werden? Für die, die keine Kinder haben, vielleicht auch in der Beziehung, wo haben wir Zeit effektiv, wo brauchen wir mehr miteinander? Dass ihr einfach kurz so 2 Minuten Zeit nehmt, einander auszutauschen.
Weit gekommen. Okay, wer hat 10 Punkte? Nee, ich will keine Antwort wissen, aber einfach mal zu checken, wie sind wir dann unterwegs? Verbringen wir gerne Zeit miteinander? Sagt, oh nee, ich möchte möglichst in meinem Büro bleiben. Meine Frau sagt immer, ich gestalte dein Büro nicht schön, sonst bleibst du noch länger in deinem Büro drin. Ne? Und dementsprechend sieht es in meinem Büro aus. Also, ja. Aber gerade diese Zeit miteinander zu verbringen, ist sehr, sehr wichtig. Dann der nächste Punkt. Starke Familien vertrauen einander und können sich aufeinander verlassen. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aufeinander verlassen. Und ich habe mich an diesem Punkt gefragt, so was fördert dann so diesen Zusammenhalt, dieses Vertrauen zueinander. Und ich glaube, das hat etwas zu tun, dass wir einander aneinander auch glauben, wo wir die Stärken in dem anderen sehen und die Stärken auch in dem anderen fördern. Ich muss nicht alles können, was meine Frau kann, sondern wenn ich weiß, sie hat eine Stärke, dann nachher schicke sie ins Rennen und sage, das ist jetzt deine Stärke. Und wenn sie etwas sieht und weiß, das macht der Ernst besser. Dann sagt sie, Schatz, mach doch mal. Und dann ist es nicht einfach, ja, immer muss ich das machen, sondern dann gehe ich mit geschwellter Brust und sage, das kann ich, das weiß ich, das kann ich sogar gut. Und dann schickt sie mich ins Rennen. Und ich bin zum Beispiel Handwerker, ich mache gern handwerkliche Sachen. Und dann baue ich wieder irgendetwas im Haus oder schraube irgendetwas auseinander. Am Anfang sagt meine Frau dann, ja, das geht nicht. Und nachher sagt sie, oh, ist doch schön geworden. Ne? Sagt, ja, das weiß ich. Also wir vertrauen einander und wir können uns aufeinander verlassen. Ihr habt da ein paar Worte, auch die da draufstehen. Und ein Punkt ist zum Beispiel auch Verantwortung übernehmen. Ich glaube, als Eltern diese gegenseitige Verantwortung, wo wir füreinander haben, ist so wichtig. Und ich weiß noch, als unsere Kinder, Doris hatte gesagt, die sind ja Schlag auf Schlag gekommen. Wir haben drei Kinder gehabt, die haben so eine Zwillingskarre gehabt, also wo du sie hintereinander stapelst dann, so hintereinander. Und dann, wir wohnen am Berg, da musste sie den Berg hochschieben dann. Und dann kam schon die dritte auch in den Wagen und eine an der Hand und die andere den Berg hochschieben. Die mussten sehr schnell und früh lernen, selber zu laufen. Selbstständig zu werden. Die Frucht davon ist, dass sie jetzt überall hin in die Welt gehen, weil sie früh selbstständig geworden sind, vielleicht. Aber Verantwortung übernehmen, ich weiß noch, in dieser Zeit hatten wir gerade Leiterschaftswechsel, auch im Glaubenszentrum, war eine Krisensituation und ich war manchmal fast Tag und Nacht in dieser angespannten Situation im Job drin. Das war ja mein Job, war geistlich, aber es war herausfordernd. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so, dass ihr Herausforderungen habt im Job. Und nachher wusste ich, meine Frau wartet zu Hause um 5 Uhr. Sie wusste schon, 5 wird nichts, 6 wird auch nichts. Aber 6:30, da sollte er etwa kommen. Und dann kam ich 6:40 da vor die Tür und ich wollte gerade die Klinke runterdrücken. Und habe gesagt, Moment mal. Den ganzen Tag Gespräche und Probleme lösen und hin und her und abwägen und was ist genau, ach, das war anstrengend. Und dann nach Hause kommen und bevor ich runtergedrückt habe, die Klinke, habe ich gesagt, Moment mal ernst, du öffnest jetzt die Tür und hinter dieser Tür begegnet dir eine komplett andere Welt. Und darauf musst du dich einstellen und besser gleich sofort einstellen, weil wenn du die Tür aufmachst, dann beginnt diese andere Welt tatsächlich. Da habe ich eingeatmet. Jesus. Nochmal. Jesus. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt meine Familie. Und die braucht mich genauso wie die ganzen Probleme, die mich den ganzen Tag auch gebraucht haben. Und vielleicht braucht mich die Familie noch mehr. Und dann öffne ich die Tür und das Erste, was ich sehe, sind drei kleine Wesen, die entgegenkommen. Papa, Papa! Und im Hintergrund eine Frau, die mich grimmig anguckt, so, ne, auf die Uhr guckt und wieder um die Ecke geht. So, und wo ich wusste, okay, es war doch ein bisschen spät, aber wo dann das Leben in Fülle mir entgegenkam und alle haben gewartet, bis Papa endlich nach Hause kommt. Meine Frau, dass sie endlich die Verantwortung abgeben kann und die Kinder, dass ich endlich da bin, dass sie mit mir toben können, spielen können und machen können. Und ich habe mich auf den Boden gelegt dann und dann krabbeln hoch, runter oder was auch immer. Es hat eine neue Welt angefangen, aber ich habe gesagt, ich bin zu 100% Papa, auch wenn es ein anstrengender Tag war. Habe gesagt, ich möchte nicht sagen, ich kann nicht mehr und am Fernseher rumzappen, sondern sagen, auch das ist meine Verantwortung, in der Familie drin diese Verantwortung zu nehmen. Ist mir leicht gefallen? Nee. War es schön? Nicht nur. War es herausfordernd? Ja. War es anstrengend? Ja. Und irgendwann, wenn ich dann so müde war, habe ich ein neues Spiel erfunden. Manchmal gibt Gott ja auch Kreativität. Und ich weiß noch, als wir dann so groß waren, haben wir gesagt, wir spielen Kletterbaum. Und dann bin ich einfach so hingestanden. Und die Kinder mussten, die drei Mädels mussten versuchen, auf den Kopf hochzuklettern. So, ne? Das war für mich ganz einfach, ich konnte nur stehen. Und sie waren beschäftigt dann mit Hochschieben und Pushen und wieder so und dann noch ein bisschen helfen. So, ne? Und das war über längere Zeit so ein Lieblingsspiel, das wir gemacht haben. Mit dem Erfolg sogar, dass wir eines Tages bei einem Kinderprogramm ein Clown-Programm aufgeführt haben. Ich war Papa-Clown und eine Tochter war dann Tochter-Clown. Und was haben wir gespielt? Ja, genau diesen Kletterbaum. Und sie ist hochgeklettert und da oben gestanden dann, freihändig dann. Ich habe mich einmal gedreht dann, so, das haben wir alles gelernt ja schon als Kleine. Und haben eine Clown-Vorführung gemacht. So kann Gott alles gebrauchen, so, ne? Und manchmal ist es herausfordernd, aber Gott macht etwas mit dem. Und ich glaube, wenn wir Verantwortung übernehmen, gerade in diesen Punkten, Gott belohnt das und er gebraucht das einfach. Und da diese Zeit einfach zu nehmen und dieses Vertrauen einander entgegenzubringen und zu wissen, wir können uns aufeinander verlassen. Das war, wenn es klein ist. Wenn die Kinder größer sind, sieht es ganz anders aus. Dann brauchen sie andere Herausforderungen. Und ich weiß noch, wir hatten einen Einsatz in Bulgarien. Abend vorher alles packen, morgen früh ging es los. Und dann mitten im Packen drin kommt eine unserer Töchter und sagt, Papa, wir schreiben morgen eine Politikarbeit. Und der Lehrer, der mag mich irgendwie nicht. Ich habe noch nie eine gute Note gehabt, aber ich brauche dringend eine gute Note. Und habe gesagt, ja, ist kein Problem, du schreibst einfach alles drauf, was du weißt. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, was Politik ist. Sie hat gesagt, ja, das ist ein bisschen spät, jetzt abends um 9:30 noch alles erklären, was Politik eigentlich ist. Okay, erzähl mal. Und dann hat sie das Buch gebracht und dann weiß ich noch, das war gerade in der Zeit, im Fernsehen wäre noch Fußball-EM gelaufen, also ein spannendes Spiel mit Deutschland. Und meine Tochter ist nicht unbedingt so fußballbegeistert wie ich. Und ich durfte dann in dieser Zeit Politik-Kurs geben und noch packen für den nächsten Einsatz. Und das war herausfordernd. Und dann haben wir das alles durchgemacht. Ich bin alle Tode gestorben, die man als Mann sterben kann, wenn nebenher Fußball laufen kann. Und habe mich überwunden, habe gesagt, okay, ich kläre das alles. Was ist mit dieser Partei, was wollen die, was ist rechts, was ist links, was ist in der Mitte und vieles wusste ich selber auch nicht und habe das erklärt. Und dann am anderen Tag waren wir am Flughafen in Bulgarien, da kommt eine WhatsApp oder SMS damals noch, glaube ich war es dann, Papa, es hat alles super geklappt. Und dann zwei Tage später, als wir noch da waren, hat sie die Arbeit zurückgegeben. Ja, eine super Note. Boah, es hat sich gelohnt, auf ein Fußballspiel zu verzichten. Aber wir können uns verlassen aufeinander. Und ich weiß noch, die andere Situation war von unserer Tochter, die war dann unterwegs nach Israel, hat da eine gute Zeit gehabt und dann schreibt sie zurück, ja, jetzt ist die Zeit für Heimflug. Und plötzlich kommt eine WhatsApp, betet für mich. Der Flug ging gestern. Und dann habe ich gesagt, okay, das sieht nach Problem aus. Ne? Betet, wenn ich im Flughafen bin, dass ich einen Flug kriege. Und dann ging sie idealistisch, wie sie manchmal sind, zum Flughafen und hat gesagt, da ist mein Ticket. Und dann habe ich gesagt, ja, das war gestern, du brauchst ein neues Ticket. Und dann Hilfe, Hilfe, irgendwo in Israel, in Tel Aviv, war sie dann und schreibt eine WhatsApp und sagt, ich brauche einen Flug nach Hause. Und dann kommt wieder Familie. Eine Tochter, wir haben so eine Familien-App-Gruppe dann, war mit Flixbus unterwegs, irgendwo in Deutschland, guckt kurz da im Handy und sagt, ja, in einer Stunde geht einer, kostet nur 300 Euro. So, und dann nachher zurück zu mir und dann habe ich im Internet kurz geguckt, ja, der Flug wäre noch da, ich buche ihn dir. Leider sind die Israelis eine Stunde voraus, also der Flug war schon weg und dann am Abend, schlussendlich haben wir noch einen buchen können, dann für 400 Euro noch und wir haben unsere Tochter wieder nach Hause bringen können. So. Aber gut, dass dann Familie da ist, die zusammensteht und dann hält, zusammenhält. Und ich glaube, solche Situationen sind genau, wo wir einander vertrauen können. Und andere Situationen war dann, wo ich Hilfe brauchte und wo die Töchter gesagt haben, kein Problem, Papa, wir machen das. Und dann haben sie angefangen zu backen oder ein Essen vorbereitet oder den Raum dekoriert. Und wenn die Gäste kamen, war alles schön hergerichtet. So helfen wir einander und da sehen wir, wir können uns aufeinander verlassen und wir können einander vertrauen. Und das sind Dinge, die gut sind, wenn wir das eben als Familie gelernt haben und wirklich auch diese Dinge eingeübt haben und wissen, wir dürfen einander wirklich auch zusprechen. Was ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns wirklich aufeinander verlassen können, ist, glaube ich, der Umgang, den wir haben miteinander. Wir haben immer gesagt, wir respektieren einander. Und das gibt, glaube ich, auch diesen Kitt in der Familie. Kinder sind nicht nur immer nett und höflich zu den Eltern. Sie können auch das anders ausdrücken. Aber wir haben das dann immer gesagt, hör mal, du darfst dich ausdrücken, aber du darfst uns nicht angreifen in diesem Punkt. Und wir haben, eine Tochter ist auch sehr impulsiv und dann kam sie nach Hause und oder war eine Situation und dann kommt sie und sagt, Papa, du bist total fies. Und dann haben wir gesagt, Moment mal, das geht nicht. Erstens bin ich dein Papa und ich erwarte, dass du Respekt hast vor mir. Und zweitens weiß ich ganz genau, dass ich nicht gemein bin oder eben so, wie du sagst, fies. Ich verstehe dich, dass es bei dir so ankommt. Aber dann bitte kreide mich nicht so an. Dann sag, Papa, ich finde das, die Sache, fies. Aber nicht mich als Person. Hast du das verstanden? Und dann, wie sie dann sind, so Augenrollen und so die Moralpredigt. So, ne? Ein paar Tage später, dasselbe oder ähnliche Situation. Ah, Papa, ich finde, das ist total gemein. Sag, super, klasse, du hast das gelernt. Sie dürfen das ausdrücken, aber nicht uns, glaube ich, ankreiden und, oder uns angreifen. Und das, glaube ich, schafft auch Vertrauen zueinander, wo wir nicht nachher, wenn eine schwierige Situation kommt, praktisch gegeneinander sind, sondern sagen, ja, wir stehen miteinander, weil wir füreinander da sind. Da müssen wir nicht vom Keller anfangen, sondern wir haben dieses Vertrauen zueinander, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist dann. Okay, das ist der zweite Punkt gewesen, einander vertrauen. Jetzt mach doch gleich den Check, wie sieht es da bei euch aus, bei dir? Wie ist unsere Stärke auf einer Skala von 1, schwach bis 10, stark ausgebildet? Wir können einander vertrauen und wir können uns aufeinander verlassen. Wie sieht das aus und was können wir vielleicht auch machen, dass dieses Vertrauen ineinander größer wird oder mehr wird, wo wir einander einfach auch vertrauen können? Jo. Ja, wieder zu zweit, wenn ihr da seid als Partner, könnt ihr euch unterhalten und wenn du alleine bist, dann schreib das alles auf, bring's nach Hause und sag's dem Ehepartner.
Gut. Boah, bin ich laut. Könnt ihr noch? Echt? Wollt ihr mal aufstehen? Mal strecken sonst? Könnt ihr gerne oder mal frische Luft richtig reinlassen? Dürft gerne aufmachen. Also ich bin immer für frische Luft. Einen Kaffee kann ich nicht bieten. Sorry. Okay, wir machen weiter. Schatz, machst du weiter? Starke Familie verbindet ein gemeinsamer Glaube und oder gemeinsame Werte. Ich bleibe mal hier bei gemeinsamer Glaube. Ihr Lieben, ich glaube, wir lieben Jesus und wir wollen den Glauben an Kinder weitergeben, an unsere Kinder. Stimmt's? Von Generation zu Generation. Das ist uns, ich glaube, echt eins der wichtigsten Dinge, neben vielen guten anderen Sachen, aber den Glauben weitergeben. Und der Glaube gelebt in unserem Leben, ich glaube, das ist das Größte, was wir den Kindern weitergeben können. Stimmt's? Wenn es lebendiger Glaube ist. Deshalb die größte Herausforderung, glaube ich, an uns Eltern ist, dass wir das lebendig vorleben, dass wir in der Beziehung, unsere Liebesbeziehung den Kindern vorleben. Das ist A und O. Und eine Sache ist, wie sieht das aus mit dem Wort Gottes? Wir wollen nicht warten, was weiß ich, wenn die Kinder mit 6, 7, 8 oder 6 in die Schule kommen, dass sie dort den Glauben gelehrt bekommen, sondern durch uns, oder? Und deshalb haben wir eine Verantwortung, ihr Lieben, unseren Kindern das Wort Gottes nahezubringen, von klein auf. Und das fängt nicht erst mit 6 Jahren an, sondern von klein auf. Wir haben angefangen, sobald ich wusste, dass ich schwanger bin, haben wir Gottes Wort zugesprochen. Wir haben Gottes Wort zugesungen unseren Kindern und haben, wir wollten, dass es präsent ist. Das ist bei mir präsent. Ich bete, wenn ich ins Auto gehe, für die Autofahrt. Ich bete, wenn ich morgens aufstehe. Ich danke Gott für den wunderschönen Tag. Das ist für mich lebendig. Ich lebe in lebendigen Glauben. Das möchte ich unseren Kindern, das wollen wir unseren Kindern weitergeben. So, ich möchte euch ermutigen. Und ihr lieben Männer, ich möchte euch hier ansprechen, ganz besonders. Ich darf das sagen, weil alles, was der Ernst gerade gesagt hat, auch was er gemacht hat, er kam von der Arbeit nach Hause und wirklich, es war eine hammerharte Zeit für ihn. Und er war sofort parat für die Kinder. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Das war Hammer. So, ich möchte euch Männer ermutigen, besonders. Ihr seid Väter und nehmt eure Verantwortung zu Hause genauso ernst und wichtig wie die Arbeit, wenn nicht noch wichtiger. Und auch diese Verantwortung, wo es heißt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn auf der einen Seite, aber auch ihr Väter, was wir von unseren Vätern gehört haben, nämlich im Psalm 78, wo es heißt, unsere Väter erzählten uns von den Wundern Gottes. So, ihr lieben Männer, ich möchte euch ermutigen. Ich habe immer zuerst gesagt, Schatz, du bist das Haupt. So, jeden Morgen, auch für uns war ganz klar, wir nehmen die Bibel, wenn sie klein sind, die Kinderbibel und lesen ihnen was vor. Wir leben es vor. Wir haben Familiengottesdienste. Wir haben verschiedene Familienzeiten miteinander gehabt, wo die Bibel auf dem Tisch ist. War es immer einfach? Nicht immer automatisch einfach, muss ich echt sagen. Wir hatten auch manche Zeiten, wo es nicht so einfach war, aber wir haben gesagt, das Wort Gottes soll bei uns im Zentrum stehen. Wirklich. Und wir haben jeden Morgen, haben wir das Wort Gottes bis heute, wir lesen jeden Morgen das Wort Gottes. Und wisst ihr was? Unsere Kinder haben eine Liebe zum Wort. Haben sie wirklich, alle 4. So eine Liebe zum Wort. Ich weiß, eine Tochter war krank. Die war 2, 3 Tage nicht in der Schule und ich war am Abwaschen, Machen, Tun. Komm in ihr Zimmer. Sie war 3. oder 4. Klasse. Ich gesagt, hey Schatz, was hast du gemacht? Ja, sie ist am Lesen. Sie hat 17 Kapitel von 1. Samuel gelesen. Ich sage, was? Du hast das alles gelesen? Ja, hat sie durchgelesen. Warum? Weil sie einen Hunger nach dem Wort hatte. Und immer wieder, natürlich gibt es ein Auf und Ab, aber wir haben gesagt, wir wollen eine Liebe zum Wort haben und ich möchte euch ermutigen, bringt euren Kindern das nahe. Als sie in die Schule kamen, dann haben wir ihnen in die Schultüte, gibt es in Deutschland, in der Schweiz nicht, aber wir haben so eine Schultüte gehabt, kennt ihr das? Einschulung, da haben wir in die Schultüte eine große Bibel, also eine Bibel mit großer Schrift reingetan. Und von dem Tag an haben wir auch mit ihnen, auch wenn sie noch nicht lesen konnten, am Frühstückstisch die Bibel gelesen. Und hinterher, sobald sie lesen konnten, wir haben es ernst genommen, haben wir sie mitlesen lassen, so wie sie konnten. Und einfach, dass eine Liebe zum Wort Gottes da ist. Dann haben wir mit ihnen guter Start gemacht, auch als unsere Pflegetochter zu uns kam. Wir haben gleich angefangen. Und wisst ihr was, 3 Wochen, nachdem sie bei uns war, wollte sie Jesus ihr Leben geben. Hat sie es auch gemacht. Sie hat gesagt, sie möchte Jesus als Freund haben, weil Kinder sind offen, ihr Lieben. Wir müssen nicht warten, bis andere ihr Zeug in unseren Kindern reinsehen, sondern Kinder sind wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Und wir haben eine Verantwortung, das weiterzugeben. Was noch? Gemeinsamer Glaube. Ein paar Sachen. Zum Beispiel, wir haben gesagt, soziale Dienste. Für mich zum Beispiel, oder für uns, wir haben eine Frau, eine Mutter kennengelernt, 17 Jahre alt, wurde ungewollt schwanger auf der Straße. Haben wir sie wirklich auf der Straße kennengelernt. Und dann haben wir uns ihre einfach angenommen. Wir haben ihr Mut gemacht, dass sie das Kind austrägt. Sie wollte es erst abtreiben. Und wir haben gesagt, hey, komm, wir stehen mit dir und wir stehen an deiner Seite. Und dann haben unsere Kinder das alles mitgekriegt. Und wir haben ihr eine neue Wohnung besorgt. Wir haben den Umzug arrangiert und selber auch mitgemacht, haben 7 Leute da ins Boot geholt, haben an einem Samstag einen Umzug mit ihr gemacht. Dann der Bauch wurde immer dicker. Sie hatte Angst vor Geburt. Ich habe gesagt, komm, ich gehe mit dir ins Krankenhaus. Dann wurde die kleine Maus geboren, kleine Levia. Und heute ist unsere Tochter Patentante von diesem 4,5-jährigen Mädchen. Und wir haben sie begleitet. Und das hat unsere Kinder echt geprägt. Solche Sachen, versteht ihr? Wo ihr soziales Arrangement habt, wo ihr euch hinein investiert im Leben anderer. Wir haben ein Mädchen aufgenommen, die wurde sexuell missbraucht von vielen Männern und sie kam dann zu uns gelaufen mit 17 Jahren und wir haben sie in unser Haus genommen für ein paar Monate, bis sie eine Stelle hatte, wo sie Hilfe bekommen hat, fachliche Hilfe. Das ist 14 Jahre her, also unsere Kinder sind mit diesem Mädchen auch ein Stück mit groß geworden. Und die haben miterlebt, die Höhen und Tiefen. Die wussten natürlich nicht damals, sie waren noch klein, was mit ihr passiert ist. Konnte man nicht drüber reden, so richtig. Aber jetzt heiratet die in ein paar Monaten. Das ist ein absolutes Wunder, was wir auch mit ihr erlebt haben. Höhen und Tiefen. Aber unsere Kinder haben das miterlebt. So gemeinsam Glauben auch leben. Oder wenn Leute vor der Tür stehen und die brauchen ein Zuhause. Gastfreundschaft. Das haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben. Ich kann nicht mehr zählen, ich habe aufgehört, wie viele Gäste wir hatten. Und unsere Kinder lieben das. Und als sie jetzt im Ausland waren, überall, sie haben gesagt, Mama, Papa, Gastfreundschaft, macht das weiter. Und sie machen das inzwischen auch. So lebt den Glauben gemeinsam. Das macht was mit den Kindern. Weihnachten im Schuhkarton. All solche Sachen, versteht ihr? Wo wir unseren Glauben auch leben oder Missionsreisen. Wir haben als Familie Missionsreisen gemacht, nach Brasilien 2-mal, nach Israel, nach Bulgarien, haben immer die Kinder mitgenommen, wirklich auch im Glauben, wo wir gesagt haben, wir wollen in unsere Kinder auch das hineinsehen, dass sie andere Länder sehen. Ich komme gerade aus USA, letzte Woche war ich bei den Indianern, sagt man nicht, aber Native American, bei den Lakotas, bin letzten Dienstag zurückgekommen. Einfach, wo wir den Menschen dienen, egal auf der Welt, wo wir sind. Aber einfach etwas hineinsehen in unsere Kinder, wo sie merken, das ist lebendig, der Glaube lebt in mir. Und wir nehmen unsere Kinder damit hinein. Das macht was mit ihnen, wo sie sagen, das will ich auch.
Vielleicht an dieser Stelle auch, das, was wir vorleben, das machen sie nach. Und als unsere Tochter dann nach Australien gehen wollte, also fest dann auch als Mitarbeiterin, haben wir gesagt, ja, wie machst du das finanziell? Also wir können sie nicht finanziell unterstützen. Und alles, was unsere Töchter gemacht haben, haben sie selber geglaubt. Und ihre Antwort war, ja, ich glaube dafür. Und sie hat gesagt, ja, das ist eine Menge Geld. Und sie hat gesagt, kein Problem, ihr habt es uns ja vorgelebt. So, ne? Also, und dann schlagen sie dich mit den eigenen Waffen im Glauben. Und mittlerweile sagen wir, sie überglauben uns sogar noch in diesen Punkten dran. Und wir sehen, Gott stellt sich dazu. Das ist phänomenal. Und das zu sehen dann auch als Eltern, lohnt sich dermaßen dann. Okay, weil es schon ein bisschen fortgeschritten ist in der Zeit, lassen wir die Punkte, oder könnt ihr das einschreiben, oder geben euch am Schluss dann für die restlichen Punkte einfach nochmal Zeit, das aufzuschreiben. Wir würden weitermachen mit dem nächsten Punkt. Eine starke Familie kommuniziert verständnisvoll. Jetzt braucht ihr das nächste Blatt, glaube ich, ne? Okay. Kommunikation. Da werden wir nur ganz kurz, würde ich da etwas sagen, weil morgen Vormittag werden wir da noch ein bisschen genauer hinschauen, Kommunikation, weil ich glaube, das ist so, so ein wichtiger Punkt, wo in Ehen und Familien drin so viel kaputt geht oder eben auch so viel gut läuft mit Kommunikation. Und wie das dann eben ist mit Reden, ich glaube, die Frauen haben da ein bisschen Vorsprung. Man sagt ja, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch, ne? Also je mehr Wörter. Und Studien zeigen, dass so eine Frau am Tag etwa 17.000 Wörter braucht, also die sie spricht, und ein Mann eben nicht mal 10.000 oder so. Und dann, wenn er nach Hause kommt am Abend, hat er seine 10.000 schon versprochen und nichts geht mehr. Aber auch da kann man, glaube ich, ein bisschen aufholen. Neueste Studien zeigen, dass es gar nicht so ist, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen gar nicht mehr so groß ist. Also es hat sich sehr viel getan. Aber Männer tun sich, glaube ich, schon ein bisschen schwerer mit Kommunikation. Und ich weiß, meine Frau fragt mich manchmal: Schatz, was denkst du? Und ich sage: Nix. Und sie sagt: Das geht nicht. Man kann nicht einfach nichts denken. Und da sage ich: Doch, ein Mann kann das. Oder Männer können das. Und ich weiß es immer noch nicht, ob es tatsächlich so ist oder ob wir einfach nicht überlegen, dass wir überhaupt denken. Aber es sind Unterschiede. Und es sind Unterschiede zwischen Männern und Frauen auch in der Denkstruktur. Die Verbindung bei Frauen zwischen dem rechten Gehirnhälfte und der linken Gehirnhälfte ist mehr als dreifach so groß wie bei Männern, die Verbindung. Und da ist ein ständiger Fluss hin und her, wo bei den Männern einfach nichts ist. So, ne? Deshalb sind Frauen auch viel intuitiver. Ja, eine Frau trifft sofort eine Entscheidung und hat irgendwie ein Gespür, wo wir Männer sagen: Wie konnte sie das wissen? Weil einfach dieses, ja, eben dieses Hin und Her so funktioniert, was bei uns einfach Männern weniger ist. Aber das ist kein Grund, um uns nicht mitzuteilen. Und ich bin mit 4 Brüdern groß geworden. Und wir zum Beispiel, meine Brüder und mein Papa, meine Mutter war die einzige Frau zu Hause dann. Und wir konnten eine ganze Mahlzeit einnehmen, ohne ein Wort zu sprechen. Und da war jetzt nicht Spannung oder so, sondern war einfach alles in Ordnung. Also war gut. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, Großfamilie, und sie kam in unsere Familie. Das war unverständlich. Wie kann man so viel reden? Und mittlerweile habe ich auch gelernt, mich auszudrücken. Ich habe ja dann 5 Frauen zu Hause gehabt, also meine Frau und 4 Töchter. Und dann, wenn alle geredet haben, und tatsächlich, wir haben es geschafft, jeder redet. Ich frage mich, wer hört dann zu? Und in dieser Zeit, wenn alle geredet haben, habe ich auch angefangen zu reden. Und habe einfach auch gesprochen. Und wenn sie gesagt haben: Ja, wann hast du das gesagt? Ja, ich habe es gesagt, aber ihr habt ja nicht zugehört. So, ne? Ist zwar nicht die feine Art, aber wir haben kommuniziert. Und ich habe gelernt, auch als Mann, mich zu kommunizieren. Meine Frau fragt: Wie fühlst du dich? Ja, wie fühle ich mich? Gefühle benennen als Mann, es geht mir gut. Und ich durfte dann lernen, auch mit unseren Kindern, was es heißt, eben gerade auch zu lernen, zu kommunizieren. Und ich glaube, eine Familie hat dann eben auch gute Kommunikationsstrukturen. Wir haben unsere Kinder gelehrt am Abend: Was war dein Hoch, also das schönste Erlebnis? Was war dein Tief, das schlechteste? Und jetzt mittlerweile machen wir ja mit unseren Teams dann so Teamspiele, und dann hast du Klobürste und Hammer, was du rumgibst, oder Kaktus und was war das andere noch, Butterbrot oder Keks oder so etwas. Was war das Beste? Und das haben wir unsere Kinder auch gelehrt. Am Anfang, als sie klein waren, das Hoch am Tag war das Abendbrot. Warum? Weil sie sich einfach nur die letzte halbe Stunde zurückerinnern konnten. Aber dann mehr und mehr wurde es detaillierter und sie konnten das sagen, einfach auch zu lernen, zu kommunizieren. Und ich natürlich als Mann, ich musste sehr viel lernen, mich auszudrücken. Mehr darüber dann morgen. Jetzt darfst du den nächsten Punkt.
Genau, der nächste Punkt ist: Familien bringen einander Zuneigung und Wertschätzung entgegen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben immer wieder mit Teenagern oder auch mit Eltern von Teenagern zu tun. Und wenn ich sehe, wie die miteinander umgehen, die Eltern anschreien, motzen, meckern, denke ich: Oh. Aber wisst ihr was? Ich glaube, und deshalb auch, ich finde das so cool, viele von euch haben junge Kinder, ganz junge, von klein auf, auch wie Ernst gesagt hat, diese Wertschätzung auch den Kindern entgegenbringen. Und auch wenn sie Teenager werden, wenn du lernst, in einer Beziehung zu leben, von klein auf, sie ernst zu nehmen, ihre Probleme, ihre Nöte, selbst, ich sage jetzt mal, der Tod des Hamsters. Wir haben 6 Hamster gehabt, die sind alle irgendwie bei uns gestorben. Der eine wurde zertreten, zerquetscht, aus Versehen alles, nicht extra, sorry. Aber sind verschiedene Sachen passiert. Aber das dann auch ernst zu nehmen, wenn ein Kind dann weint. Oder jetzt unsere 4. Tochter, wir hatten noch einen Wellensittich, das war noch das vorvorletzte Tier. Jetzt haben wir nur noch einen Hund. Die Katze ist gerade letzte Woche auch gestorben, na, weil sie alt war. Aber dann, wenn zum Beispiel das Kind weint, weil der Wellensittich gestorben ist, das dann auch ernst zu nehmen und zu sagen, hey, ja, es tut mir wirklich leid, oder wenn das Kind weint. So dieses, hey, auch Zuneigung zu zeigen, es tut mir leid, oder du fühlst mit dem Kind mit. Und auch, wenn das Kind über Gefühle spricht, alle haben mich ausgelacht und ich stand dumm da oder so. Wie hast du dich gefühlt? Einfach dem Kind wirklich auch Zuneigung und Hilfe und auch ein offenes Ohr dazu geben. So, so wichtig. Und wenn sie auch älter werden, die kommen mit Dingen zu dir, kannst du vielleicht nicht verstehen, aber sie ernst zu nehmen in dem, was sie haben. Oder auch, wenn sie Aussprüche haben oder dir als Vater, Mutter etwas sagen, wo ich immer sage, hey, ich möchte so ein Verhältnis zu unseren Kindern haben, dass sie mir auch was sagen können, auch mich liebevoll korrigieren können. Versteht ihr? Also ich diskutiere nicht mit einem 3-jährigen Kind, ob es jetzt ins Bett geht oder nicht. Aber mit einer 15-jährigen Tochter darf ich über die Zu-Bett-Geh-Zeiten reden, ob sie dann noch um 8 ins Bett geht oder wirklich um 9:30. Verstehst du? Wo wir ihnen auch Respekt, Wertschätzung entgegenbringen und mit ihnen drüber reden. Genau, dann auch diese Fürsorge. Wir sind füreinander da. Und ich erinnere mich, wir haben im Auto gerade darüber gesprochen, unsere erste Tochter, als sie in Ohio war, da war eine Situation nachts wirklich schwierig. Die hatte irgendwas mit ihrem Konto und brauchte dringend Hilfe. Und ich weiß, wir hatten abends sowas wie Hauskreis, Live-Team, es war schon fertig, es war 10:30 und wir waren fix und alle. Aber dann, wo Ernst gesagt hat, hey, wir müssen das erledigen. Und er hat sich hingesetzt, ich weiß nicht, bis um 11:30, 12 und hat noch das Konto freigeschaltet oder irgendwas, damit sie da weitermachen kann. So, es gibt einfach auch diese Wertschätzung dann, wo ich sage, hey, deine Bedürfnisse sind mir wichtiger jetzt als mein Schlaf. Versteht ihr? Und es gibt Zeiten, ich meine, gerade auch mit Kleinkindern, wenn die nachts kommen und 4 bis 6 Mal aufwachen vielleicht, das kenne ich auch. Also wir haben Zeiten, die waren echt stürmisch. Aber dann zu sagen, hey, das ist mir jetzt wichtig und ich gebe dir jetzt die Zeit, die Aufmerksamkeit, die du brauchst. Genau. Dann eine Sache, Freundschaft. Ich habe mir immer gewünscht, auch Freundschaft in unserer Familie. Und das geht über 18 Jahre hinaus. Auch jetzt, wo wir merken, wir haben wirklich eine tolle, enge Beziehung zu den Kindern. Auch die in Australien. Wir sind ständig am telefonieren geht nicht so gut, ne? Aber einfach da, wo sie Anschluss hat, mit ihr zu reden und so weiter. Und wo ich merke, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, und der fängt ganz klein schon an, die Kinder nicht zu kritisieren ständig und zu mach das nicht, tu das nicht und zu meckern und zu murren, sondern eine Kritik und 4 Ermutigungen. Da werden wir morgen noch ausführlich auch ein bisschen drüber reden. So dieses, auch wenn Dinge vorfallen, das fällt vor oder es gibt Situationen zu korrigieren und so weiter. Aber jemand sagte mal, als Mutter vielleicht, wenn du den Tag über mit dem Kind zusammen bist, nimm mal ein Walkman oder ein Mikrofon und nimm dich mal auf, was du den ganzen Tag so sagst. Und wie oft hast du dein Kind ermutigt? Auch deinen Partner. Gelobt, ermutigt. Und ich glaube, wir müssen unsere Häuser füllen. Wirklich auch Wertschätzung, Ermutigung und Lob weiterzugeben. Ganz, ganz wichtig. Genau.
So, der letzte Punkt noch, der 6. Punkt. Was macht eine starke Familie aus? Starke Familien können Stress und Krisen konstruktiv bewältigen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sehr viel Druck da ist, gerade auch über Familien oder in Familien oder auf Familien. Und wo Krisen da sind, die wir manchmal nicht umgehen können. Und wir haben das auch selber in unserer Lebensgemeinschaft erlebt, wo dann Mitarbeiter verstorben sind, wo wir geglaubt haben für Heilung und gebetet haben. Und dann ist eine Mutter von 4 Kindern gestorben, heimgegangen. Und innerhalb von kurzer Zeit hatte man Beerdigung und mit diesen Familien zu stehen. Und das sind Herausforderungen, wo wir herausgefordert sind, auch als Familien oder auch als Lebensgemeinschaften. Und das sind Krisen, wo wir, glaube ich, nicht einfach so drüber hinwegkommen, aber wo wir, glaube ich, nicht einfach den Kopf in den Sand stecken können, sondern uns diesen Krisen oder Herausforderungen stellen. oder wo wir dann eben mit Krankheiten zu tun hatten oder Herausforderungen. Plötzlich, wir haben in einer Wohnung gelebt und der Vermieter wurde immer aggressiver gegen uns. Und eines Tages kam er dann zu meiner Frau, hat einen Brief gegeben und hat gesagt, das ist ihre Kündigung. Und dann plötzlich stehst du da ohne Wohnung, alles ist wieder anders und herausfordernd dann. Und wie gehen wir damit um dann? Okay, stehen wir als ganze Familie zusammen oder zerreißt uns das? Und ich glaube, in diesem Punkt ist dann auch diese Entscheidung, gerade auch wie Josua gesagt hat, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Wo wir feststehen und entschieden haben, wir lassen uns durch diese Dinge, die Herausforderung, durch den Stress, durch den Druck nicht auseinanderbringen, sondern wir stehen enger zusammen. Ich glaube, das hat etwas mit einer Entscheidung zu tun, die wir einfach zu treffen haben. Und wenn gute Kommunikation da ist, wenn ein Vertrauen zueinander da ist, glaube ich, können wir das schaffen. Oder wenn Entscheidungen anstehen. Wir haben vor 6 Jahren die Entscheidung getroffen, ein Haus zu kaufen. Und das hat sich dann so angeboten. Und plötzlich stehst du da und was ist und geht doch nicht auf und durchrechnen und dann alle Banken sagen immer genau dasselbe. Wir freuen uns, dass sie diesen Entscheid getroffen haben, aber nicht mit uns. Es steht immer dasselbe so. Und dann, was machst du dann? Gehst du weiter? Wie entscheiden wir da? Und ich glaube, gerade in diesen Situationen entscheidet sich eine starke Familie, wo dann Zusammenhalt da ist, sodass wir eben Krisen und Stress konstruktiv bewältigen können. Heute ist dieses Wort Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit, eben sehr groß. Und Kinder werden darauf geschult, eben auch widerstandsfähig zu sein. Und wenn Druck da ist, Gegendruck entgegenzustellen. Und auch im Glauben, glaube ich, gibt Herausforderungen, wo wir glaubensmäßig herausgefordert sind. Und dann müssen wir wirklich Druck aufbauen, dass diese Widerstände weichen müssen. Ist auch biblisch. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Aber da müssen wir stehen, auch im Glauben. Und ich glaube, das macht auch eine starke Familie aus, wo wir dann aufstehen und sagen, nee, wir nehmen unseren Platz, wir sagen, wir sind eine Familie, wir stehen zusammen. Und manchmal, gerade auch als Mann, wo wir das sinnbildlich machen, auch Schulterschluss, wo wir zusammenstehen, zusammen beten, uns an der Hand nehmen und sagen, wir beten zusammen und wir stehen zusammen im Glauben und wirklich da auch Land einnehmen. Das sind Punkte, die eine starke Familie ausmacht. Und all diese Punkte da, wir haben vielleicht nicht diese 10 Punkte, also in jeder einzelnen Punkt, wo wir sagen, da sind wir voll durch oder wir sind die Riesen darin. Manchmal ist vielleicht Auswertung nur 5, wo wir zulegen können. Aber wie können wir in diesem Punkt besser werden? Ich glaube, je klarer und je entschiedener wir diese Punkte nehmen, desto mehr können wir auch wachsen und unsere Kinder damit hineinnehmen. Und wir würden euch einfach noch mal kurz Zeit geben, 3 Minuten, dass ihr die letzten Punkte noch mal durchgeht. Wie steht es denn da in unserem Punkt? Gerade auch Kommunikation, Wertschätzung, Zuneigung und auch Krisen. Sind wir da konstruktiv oder fliegt da alles auseinander? Einfach noch mal kurz 2 Minuten miteinander durchsprechen, selber in dich gehen, mal gucken, wie sieht es in unserer Familie, in unserer Ehe aus.
Okay, wir kommen jetzt zum Ende, ihr Lieben. Vielleicht kannst du ein bisschen Musik so schön im Background reinmachen. Ihr Lieben, ich würde gerne noch kurz beten und ich möchte euch ermutigen. Fragt doch mal Gott. Wir haben jetzt so viel gehört, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid nicht so, weil abends und es ist spät oder so. Aber ich möchte euch ermutigen. Fragt doch mal Gott von diesen Punkten jetzt, von dem alles, was ihr gehört habt. Gott, wo möchtest du jetzt ran? Ein Punkt. Wisst ihr, wir können so viel hören. Und manchmal sind wir so, oh, richtig dick vom Hören. Aber frag doch mal Gott, wo möchtest du jetzt ran? Ein Punkt, jetzt individuell für dich oder auch in der Partnerschaft oder welchen Punkt möchtest du jetzt, woran möchtest du arbeiten? Ist es bei uns der Punkt Wertschätzung oder wie auch immer? Eins von diesen Punkten, guck dir es nochmal durch, oder brauchen wir mehr Zeit? Die Frage Mutterschaft oder so. Frag mal Gott, was möchte er bei dir wirken? Frag ihn mal. Und dann schreib das doch mal auf. Was du zum Beispiel, wir beten immer, wir haben für euch vorher ganz viel gebetet, auch als Team und ich weiß hier, Patrick, Anna, die haben gebetet und ihr als Gemeinde bestimmt auch. Aber frag doch mal Gott, was, welchen Punkt möchtest du arbeiten? Und ich, wir beten immer, dass es Ewigkeitsfrucht hat. Wir haben nicht Langeweile, dass wir hierher kommen, sondern wir haben Herz und wir glauben, dass Gott will, dass heute Abend was geschieht, was Ewigkeitsperspektive hat, was verändert wird, wo man sogar noch in 1, 2, 10, 20, 30 Jahren sieht, wow, es hat was bewirkt. Sei es, dass eure Ehe die Wertschätzung mehr da ist, mit den Kindern, dass ihr mehr Zeit verbringt oder respektvoll miteinander umgeht oder die Zuneigung größer wird oder was auch immer, ein Punkt, der euch anspricht. Versteht ihr? Und den schreibt doch dann mal auf. Ich möchte einfach mal beten, vielleicht schließ mal deine Augen, frag mal Gott, wo möchtest du einfach wirken? Halleluja, danke, Vater. Vater, ich danke dir einfach, dass du starke Ehen, starke Familien möchtest, dass du im Zentrum einer jeden Familie stehen möchtest und dass du arbeiten willst, auch bei jedem Einzelnen. Ich danke dir, Papa, für jeden, der heute Abend hier ist. Ich danke dir wirklich für das Aufmachen und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt deinen Finger drauf legst und zeigst, was dir richtig wichtig ist, wo du mit jedem Einzelnen so durchgehen willst oder auch als Ehepaar oder Familie, wo du deinen Finger drauf legst, wo es Veränderung braucht und wo du reinkommen und helfen und Veränderung schenken willst. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du redest zu jedem Einzelnen. Vielleicht kannst du jetzt einfach die Sache, die dir gekommen ist, so direkt ins Herz, schreib das doch auf und mach das doch so fest. Sag Gott, daran will ich arbeiten und will ich, dass du mit mir arbeitest in den nächsten Wochen, Monaten.
Vielleicht hast du auch die ganzen Sachen gehört und in dir kommt so ein Gefühl auf, ich schaffe es nicht oder ich habe es nicht richtig gemacht. Da möchte ich dich ein Stück weit eindringlich davor warnen. Der Feind, der kommt mit Verdammnis, wo er uns immer ein schlechtes Gewissen einredet. Aber der Heilige Geist, Gottes Geist, kommt mit Überführung. Er zeigt spezifisch, wo Dinge sind. Dann ist nicht Verdammnis da, ein schlechtes Gefühl, lass das nicht zu, sondern sage, okay, das ist der Punkt. Und wenn jemand ganz klar sagt, das ist der Punkt, dann kann ich auch dran arbeiten und das mit Gott besser machen. Also keine Verdammnis, sondern einfach Überführung und dann diesen Punkt zu nehmen und da weiterzugehen und daran zu arbeiten und darin besser zu werden. Und da können wir, glaube ich, immer wieder einfach ein neues Aufmachen mit Gott in Angriff nehmen. An dieser Stelle einfach möchte ich euch ermutigen, wo wir einfach den Raum geben, wenn ihr zu zweit da seid, einfach so ein Abschlussgebet zu sprechen, einander zu segnen als Ehepaar. Und wir wären auch hier, ich weiß nicht, Patrick vielleicht auch, wo wir einfach bereit sind, auch für Gebet, wenn jemand dringende Gebetsanliegen hat, wo wir bereit sind, euch zu segnen. Jetzt bitte nicht alle, sonst sind wir morgen früh noch da, also die ganze Nacht durch. Wir sind auch morgen noch da, aber wenn ihr ein Anliegen habt, dann wollen wir auch diese Möglichkeit einfach geben. Also wenn ihr als Paar da seid, dann segnet einander einfach mit Inspiration des Himmels, wo ihr sagt, wir wollen wirklich da miteinander Gottes Reich bauen. So wie Josua gesagt hat, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen.